Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Wir wollen jetzt mal in ein nicht ganz einfaches, aber sehr spannendes Thema der Musikwirtschaft einsteigen. Es geht um das Phänomen des Longtail. Haben Sie davon schon mal gehört? Der amerikanische Journalist Chris Anderson, der hat 2006 diesen Begriff kreiert. Und Longtail meint, dass im Internetzeitalter auf lange Sicht, das heißt ja übersetzt Longtail, nicht große Namen am meisten Bücher, DVDs und Musik verkaufen, sondern viele kleine Nischen- und Randgenres, Spezialgebiete, die schwer zu finden sind und wo es nur kleine Auflagen gibt. Chris Anderson nannte als Beispiel Internetfirmen wie eBay oder Amazon zum Beispiel, die eben viele Nischenprodukte verkaufen in kleinen Stückzahlen, aber auf lange Sicht, sagt er, damit mehr Umsatz machen werden als zum Beispiel mit Madonna, Metallica oder Marvel-DVDs. Sprich, weniger Nachfrage in kleineren Nischen, das ist auf lange Sicht im digitalen Zeitalter erfolgreicher. Ja, und das wiederum bedeutet, dass in Zukunft vor allem mehr Platz sein könnte für Stimmen aus dem Untergrund, der Gegenkultur, kleine Subgenres und so weiter. Das sagt zumindest die Theorie soweit, das klingt erstmal gut. Und jetzt hat sich kürzlich der hochrenommierte amerikanische Jazzhistoriker Ted Joyer mit dieser These nochmal beschäftigt und der sagt nun in einem Artikel, das Longtail-Konzept, das funktioniert nicht. Nach wie vor sind die großen Studios und Labels auf den Shorttail aus, also sprich Blockbuster im Wochentakt und haufenweise neue Platten von Großrappern und Superstars. Je mehr, desto besser. An kleinen, unbekannten Stimmen, egal ob in Film oder Musik, hat die Kulturindustrie kein großes Interesse. Und darüber möchte ich hier sprechen mit dem Kulturwissenschaftler Holger Schulze von der Universität Kopenhagen, der zum Thema Sound und populäre Kultur seit langem forscht. Guten Tag, Herr Schulze.
Einen schönen guten Tag.
Teilen Sie denn die Ansicht dieser ja eigentlich charmanten Theorie, im Internetzeitalter wäre mehr Platz für Stimmen vom Rand aus dem Untergrund?
Ja, ich erinnere mich, als diese Theorie publiziert wurde, so frühe 2000er, mittler 2000er, dass das sehr faszinierend war für alle Produzenten und Theoretiker und Analytiker, weil man plötzlich meinte, ja, diese kleinen Nischenproduktionen, die haben dann plötzlich eine Resonanz und die können direkt an ihre HörerInnen und an ihre RezipientInnen finden. Das war damals faszinierend und ich glaube, viele ProduzentInnen haben da mit begonnen und das fasziniert geglaubt. Mittlerweile, und darum ist dieser Newsletter-Artikel von Ted Joyer auch so beeindruckend, haben sehr viel von den ProduzentInnen eben auch erlebt, dass das eigentlich gar nicht so geht, sondern dass es viel härter wird, dass es viel schwieriger ist und dass die Arbeit mit den passionierten HörerInnen und Fans sehr viel härter ist und dass es eben gar nicht so leicht ist. Und wenn ich das noch mal kurz verdeutlichen darf, der Begriff des Long Tails, der geht davon aus, dass die Verkäufer wie so ein Tier sind. Also vorne ist der riesige, große Kopf mit den Bestsellern, die eben alles verkaufen. Also Stephen King und Star Wars und alle, die verkaufen die riesigen Mengen. Das ist der Kopf. Und dann gibt's den langen Schwanz, also den Long Tail, der immer kleiner wird, immer kleiner. Und die Theorie, die auch Ted Joyer wiedergibt, ist, naja, wenn alle 3 Monate irgendwer mal irgendwas kauft, dann ist das schon okay. Ja, Ted Joyer widerlegt das tatsächlich sehr überzeugend.
Er sagt in seinem Artikel ja nicht, der Untergrund ist weg, aber er sagt zumindest, der Underground, der hat heute zumindest in zunehmendem weniger Maße kulturellen Einfluss. Was meinen Sie denn?
Ich nehme das auch so wahr. Ich glaube, diese Unterscheidung zwischen dem Einfluss, den ein Kulturprodukt haben kann, und dem, was es verkauft, der war ja immer sehr unterschiedlich. Die Verkaufszahlen, die großen Blockbuster zwischen Avatar, Lord of the Rings und Harry Potter Franchise, Marvel Franchise erzeugen, ist natürlich extrem wichtig für die Gegenwart. Ob das aber tatsächlich in der Anregungskraft, Beeinflussung, wie es unser Denken prägt, dann tatsächlich so stark ist oder ob es nicht dann doch eine gewisse Grenze gibt, das ist was anderes. Und Ted Joyer sagt es am Ende seines Artikels auch ganz genauso. Er sagt, über was er hier spricht, sind schlichtweg die Nummern, die Zahlen, also wie viel wird verkauft. Und da muss man eben einfach sagen, die großen Blockbuster sind nahezu dominant, auch im Filmbereich, auch im Musikbereich. Die einzelnen Produkte sind marginal. Das heißt aber nicht, dass wir uns eigentlich um diese marginalen Nischen viel mehr kümmern sollten, weil die es tatsächlich sind, wo was Neues wirklich entstehen kann.
Es geht ja vor allem auch darum bei der Longtail-Theorie, wie man eine Wirtschaftstheorie aus der Offline-Welt quasi in die digitale Welt überführt oder was das bedeutet in der digitalen Welt. Und Ted Joyer sagt, Firmen wollen digitale Kunden ja nicht bloß bedienen, sondern eben kontrollieren. Das ist ein großer Unterschied zur analogen Welt, wo wir einfach in den Laden gehen und was kaufen. Und das führt nun in der digitalen Welt, sagt er automatisch dazu, dass Nischenprodukte beseitigt werden. Also ist eigentlich gar nichts mit der schönen, neuen, freien, pluralistischen digitalen Welt, oder?
Ja, ich glaube, die Illusion der 2000er war noch, naja, die Kosten im Digitalen sind ja gering, die sind verschwindend, da braucht man gar nicht viel, da kann jeder so sein eigener Shop werden und ganz vertreiben. Mittlerweile, 2022, wissen wir, nein, das ist nicht so, das sind Riesenkonzerne und worauf viele ja hinweisen, Tejo ja auch, selbst Amazon macht hauptsächlich sein Geld mit seinen Web-Services, also mit seinen Servern und seinen Datenmanagement-Angeboten. Das Kaufhaus selber macht gar nicht so große Gewinne. Das ist zwar extrem wichtig für unseren Alltag, aber das ist tatsächlich nicht die Geldmaschine für Amazon, was auch ein bisschen absurd erscheint, aber so funktionieren diese Geschäftsmodelle. Und tatsächlich, das ist was, glaube ich, da kann man Chris Anderson retrospektiv, und Tejo, er tut das schön, widerlegen, ist davon ausgegangen, dass die Kosten gering sind. Mittlerweile wissen wir, auch digitale Marktplätze kosten Geld, brauchen Personal, haben Kundenservice, haben Server, haben alles Mögliche, was immer aktuell sein muss. Das heißt, die Illusion, dass das ein nahezu kostenfreier Markt sei für die Verkäufer und Produzenten, das ist schlichtweg falsch. Das ist eben eine Illusion. Und die können wir heute sehr viel deutlicher sehen, als es vielleicht im Jahr 2006 war, als die Theorie des Longtails publiziert wurde von Chris Anderson. Insofern muss man sagen, dass die Theorie von Chris Anderson noch ganz klar von der Anfangseuphorie geprägt war. Die 2000er, da begann Social Media. Kurz vorher war die New Economy zusammengefallen. Das heißt, da war noch so eine Restillusion da. Mittlerweile leben wir in einer Welt, in der, naja, man kann schon sagen, die digitale Ökonomie in vielen Bereichen nahezu die dominante geworden ist und erscheint, als wäre es nur das. Wenn man tiefer gräbt, merkt man, tatsächlich müssen da an allen Ecken und Enden natürlich Menschen physisch arbeiten, oft auch unter prekären und nicht gewerkschaftlich gesicherten Bedingungen.
Was heißt denn das jetzt für den Musikbetrieb in der digitalen Welt? Also weitere Verengung auf ein paar Superstars?
Na, ich glaube eher, dass für die kleineren Acts und für die kleineren Musiker es ja weiterhin diese Plattformen gibt. Aber die Illusion, dass man sich dadurch schon am Leben halten könnte, die ist, glaube ich, flöten gegangen. Es ist, glaube ich, klar, dass man auch da Stückzahlen in irgendeiner Weise durch Streams, durch Coins, durch irgendwas verkaufen muss, vielleicht auch in anderen Märkten. Und tatsächlich haben Musiker natürlich heute auch andere Möglichkeiten. In der Musik funktioniert es ja genauso wie in vielen anderen Kulturbranchen. Es wird am liebsten der gesigned und der in einem Vertrag aufgenommen, der schon eine Reichweite, also Follower, ZuhörerInnen, KäuferInnen mitbringt. Die ganzen Verlage, Musikverlage, Labels, Filmproduzenten sehen das nicht mehr als ihre Aufgabe, sondern die wollen Leute unter Vertrag nehmen, die eigentlich schon groß sind. Das heißt, du musst schon als Musiker sehr viel gemacht haben, du musst dein Feld bearbeitet haben, beackert haben, auf Social Media, auf anderen Kanälen, auf dem Longtail vielleicht. Und dann widmet sich dir vielleicht ein großer Konzern und macht das. Aber ich sag mal, der Weg ist eben sehr viel längerer. Und diese langen Verträge, die man aus den 60er, 70er Jahren aus vielen Branchen kennt, dass eben ein 10-Jahres-Vertrag gemacht wurde über 4 Alben oder 5 Filme oder 6 Romane, das existiert schlichtweg gar nicht mehr. Da geht es immer eigentlich nur von Debüt, vielleicht zum nächsten Vertrag, vielleicht zum nächsten Vertrag. Und jeder kulturvertreibende Verlag oder jede kulturbetreibende Produktion schaut da sehr genau, wo sie Gewinn machen können und wo nicht.
Dankeschön. Das war der Kulturwissenschaftler Holger Schulze von der Uni Kopenhagen. Mit ihm habe ich gesprochen über das Scheitern der Longtail-Theorie und was das für den Kulturbetrieb bedeutet. Dankeschön für diese Einschätzung.
Besten Dank.